Einblick nachgefragt.
Willkommen bei Einblick nachgefragt, dem Podcast mit Interviews und Gesprächen zum Gesundheitswesen vom Gesundheitsmanagement der Berlin Chemie.
Pflegereform und Finanzierungskrise. Kostenexplosion, Personalmangel und hohe Abbruchquoten in der Pflegeausbildung. Fachjournalist und Einblickredakteur Christoph Nitz sprach mit Thomas Knieling, dem Bundesgeschäftsführer des VDAB, über die vertagte Pflegereform, die Herausforderungen der Pflegefinanzierung, die Zukunft der Pflegeausbildung und notwendige politische Maßnahmen.
Thomas Knieling ist seit 2009 Bundesgeschäftsführer des Verbandes Deutscher Alten- und Behindertenhilfe, VDAB, einem der größten Trägerverbände für private, professionelle Pflegedienste und Einrichtungen in Deutschland. Der gebürtige Bayer ist Volljurist, Betriebswirt und Sozialmanager. Bevor er 2007 auf die Verbandsseite wechselte, war er in der Direktion eines großen diakonischen Trägers tätig und leitete danach eine Pflegeeinrichtung mit 120 Betten in privater Trägerschaft.
Der Verband Deutscher Alten- und Behindertenhilfe, VDAB, ist ein bundesweiter Trägerverband für private Pflegeunternehmen. Er vertritt die Interessen von über 1.800 Mitgliedsunternehmen der ambulanten und stationären Alten- und Behindertenhilfe. Als Leistungserbringerverband ist der VDAB auf Bundes- und Landesebene in der Pflege-Selbstverwaltung aktiv und fungiert als Vertragspartner bei allen relevanten Vereinbarungen im Pflegesektor. Seit 1992 setzt sich der Verband für die Belange der privaten, professionellen Pflege in Deutschland ein.
Die Probleme der künftigen Finanzierung der Pflegeversicherung sind länger bekannt. Wie bei der Finanzierung der gesetzlichen Krankenversicherung, GKV, ist es der Bundesregierung bislang nicht gelungen, eine nachhaltige Lösung zu finden. Steigende Kosten, Personalmangel und hohe Abbruchquoten in der Pflegeausbildung verschärfen die Situation. Zentrale Reformen wurden mehrfach verschoben. Die angekündigte Pflegereform, die Finanzierung, Personalmangel und Pflegeprävention verbessern soll, steht noch aus. Ohne eine generationengerechte Lösung droht eine Überlastung des Systems. Eine langfristige Strategie zur Sicherung der Pflegeversicherung fehlt weiterhin. Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach plant jetzt, ein konkretes Konzept vorzulegen.
Guten Tag, Herr Knieling. Ich freue mich, dass Sie Zeit finden für den Einblick-Podcast.
Ja, schönen guten Tag, Herr Nitz. Freut mich auch sehr, dass wir heute die Möglichkeit haben, uns über die Pflegeversicherung auszutauschen.
Ihr Verband, der Verband der Deutschen Alten- und Behindertenhilfe, VDAB, vertritt über 1.800 Mitgliedsunternehmen in der ambulanten sowie teil- und vollstationären Alten- und Behindertenhilfe. Wie können sich unsere Hörerinnen ihre Arbeit in der Interessensvertretung konkret vorstellen, Herr Knieling?
Ja, also man kann sich das so vorstellen, dass wir für die Mitgliedsunternehmen, also das heißt Einrichtungen der Eingliederungshilfe, ambulante Pflegedienste und stationäre Pflegeheime, die relevanten Verträge mit den Kostenträgern, sprich also mit Kranken- und Pflegekassen und auch mit dem Sozialhilfeträger schließen und dadurch eben auch maßgeblich Einfluss nehmen darauf, unter welchen Rahmenbedingungen professionelle Pflege stattfindet, im Bund wie im Land, und sind deswegen auch eben berufene Institutionen, um diese Verträge gemeinsam in der sogenannten Pflegeselbstverwaltung zu beschließen und dann auch in die Umsetzung zu bringen. Ein anderer Teil ist natürlich der, auch zur Interessensvertretung im weiteren Sinne gehört, ist eben der Punkt, dass wir natürlich dann auch der Übersetzer all der gesetzlichen und vertraglichen Dinge in die Praxis und in die Fläche sind. Und das ist auch ein wichtiger Faktor oder eine wichtige Aufgabe, die wir da bekleiden, dann auch im Hinblick auf die Politik, die dann eigentlich auch nur über Verbände dann auch handlungsfähig in die Fläche wird.
Und das tut Ihr Verband ja schon seit 1992. Zuletzt haben sich der VDAB zusammen mit einigen anderen Verbänden, unter anderem auch dem PKV-Verband der privaten Krankenversicherungen, nach dem Kabinettsbeschluss zu einer zukunftssicheren Finanzierung der sozialen Pflegeversicherung zu Wort gemeldet. Die Verbände, somit auch der VDAB, kritisieren die erneute Vertagung einer geplanten Pflegereform als doppelte Belastung für die Arbeitnehmerinnen und die Arbeitgeber. Könnten Sie uns diese Kritik nochmal genauer erläutern und welche Herausforderungen sehen Sie konkret in der Zukunft?
Ja, also was, glaube ich, ja auch schon allgemein gut ist in der Berichterstattung über die Entwicklung, insbesondere in der Pflegeversicherung, aber auch in der Krankenversicherung, ist ja, dass wir eine stark dynamisch steigende Kostenentwicklung haben, und zwar deutlich stärker, als es die Beitragsentwicklung dann abzeichnet. Sodass daraus natürlich ein Druckmoment entsteht, auch in der Fragestellung, wie man jetzt zukünftig mit den Finanzierungsfragen der Pflegeversicherung umgeht. Das ist zum einen natürlich ein Thema der Arbeitgeber und Arbeitnehmer im Hinblick auf die Sozialabgaben. Das IGES-Institut hat ja auch schon mal vorgerechnet, dass es sich bis 20, 35 bis 50% hochschaukeln kann. Das sind natürlich Dimensionen, die sich heute überhaupt kein Mensch vorstellen kann und will, ob was das dann für die Arbeitnehmerseite heißt. Deshalb braucht man ja auch eine generationengerechte Lösung dafür, die irgendwie die Interessen ausgleicht. Nichtsdestotrotz ist es eben auch ein Riesenthema, was die Kostenentwicklung bei dem betroffenen Pflegebedürftigen angeht. Wir haben aktuell die Meldungen vom VDEK, wie sich der Eigenanteil entwickelt, der sich dann jetzt irgendwie munter bei roundabout 3.000 Euro bewegt. Wenn man das mit so einer Eckrente vergleicht, wird das Dilemma, glaube ich, schon sehr deutlich, was dann auch die Leistbarkeit von Pflege oder Finanzierbarkeit von Pflege für den Betroffenen angeht. Insofern haben wir da, ich sage mal, diverse Herausforderungen im System, für die es bald eine Lösung geben muss, weil dann sonst der Druck im Kessel massiv noch weiter steigen wird. Und das ist eigentlich auch Kern dann dieser Initiative, nicht um zu sagen, wir haben die einzig wahre Wahrheit und Lösung dazu. Es soll vor allem dazu dienen, die Diskussion darum zu befeuern, um die sozialen Versicherungen auch am Laufen zu halten und nicht irgendwie in eine Schwierigkeit zu bringen, weil dann entweder die Finanzierung oder die Leistung fehlt oder im schlechtesten Fall beides.
Ja, die Politik neigt ja dazu, sagen wir mal, solche Probleme manchmal dann immer zu vertagen. Und jetzt über die Sommerpause hinweg hat Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach ja angekündigt, eben auch auf die Kritik und eben auch auf das Schreiben der Verbände, dass er nun nach der Sommerpause ein konkretes Konzept vorlegen wolle, das neben der Finanzierung auch die Themen Personalmangel und Pflegeprävention angehen soll. In der ihm üblichen Art formulierte er natürlich, dass es eine große Pflegereform geben werde, die er plane. Was sind Ihre Anregungen? Was sollte der Minister jetzt in der Sommerpause da unbedingt mit seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im Ministerium angehen? Und welche konkreten Maßnahmen und Entscheidungen erwarten Sie denn von diesem angekündigten Konzept?
Naja, die konkreten Erwartungen sind immer schwierig zu formulieren, weil das so der Blick in die Glaskugel ist, als das, was wir uns vorstellen. Also natürlich ist es so, dass wir überlegen müssen, wie können wir die ganzen Dinge auch zukunftsfest aufstellen. Und Teil des Ganzen muss einfach auch sein, dass man die Struktur, die Leistungsstruktur einer Pflegeversicherung neu denkt und neu aufstellt. Man kann das nicht nur immer aus der Finanzierungs- und Ausgabenseite betrachten, sondern man muss es irgendwann auch mal aus der Aufwandseite betrachten. Und das heißt in Konkreto, und das ist im Moment noch gar nicht zu sehen im Bundesgesundheitsministerium und der Bundesregierung, dass man sich da mal drüber befasst, wie können wir Leistung so flexibilisieren und auch effizienter gestalten, dass wir zumindest einen Teilausgleich der Herausforderungen auch durch einen effizienteren Einsatz von Personal und Geld gewinnen können. Weil das ist was einfach viel zu kurz kommt. Es ist auch nicht so beliebt, sowas zu diskutieren. Aber ich glaube, man kommt an gewissen Stellen dann halt einfach nicht drumrum. Einfach auch jetzt nur als Beispiel, einfach auch herzugehen im Rahmen eines New Deals und zu sagen, wir sollten uns darauf konzentrieren, Leistungen zu definieren und auch zu regulieren, meinetwegen, und auch zu finanzieren. Aber nicht den Ort, wo die Leistung stattfindet. Das ist ja das, was wir bis ins FF tun und was die ganze Sache so teuer, so unflexibel und so statisch macht. Und das ist was, glaube ich, zwingend anzugehen ist. Und wie er den Personalmangel lösen will, ist mir ehrlich gesagt schleierhaft, weil es gab diverse Modellprogramme und Ähnliches ja auch schon in der Vergangenheit. Und wir müssen einfach feststellen, dass der Personalmangel uns wahrscheinlich noch ganz lange Jahre begleiten wird, auch nicht wegzubeten ist, sondern dass wir uns damit eben auseinandersetzen müssen, mit weniger Ressource möglichst noch in der Gleichverteilung in die Fläche zu kommen, um eben eine flächendeckende Versorgung sicherzustellen. Aber was wir, glaube ich, nicht mehr machen können, ist uns selber in die Tasche lügen und sagen, wenn sich alle in der Basis und an unten Mühe geben, wird schon irgendwie. Das wird, glaube ich, nicht so, das ist das Prinzip Hoffnung, das, glaube ich, nicht funktionieren wird, sondern wir müssen einen anderen Weg zu wählen, Und da ist mir im Moment klar die finanzielle Seite viel zu sehr im Fokus. Die muss jetzt kurzfristig gelöst werden, überhaupt keine Frage. Langfristig ist es aber nochmal eine ganz andere und breitere Herausforderung.
Allerdings werden Ihnen einige jetzt entgegenhalten. Die jüngsten Zahlen zur Pflegeausbildung sind ja durchaus positiv. Die Pflegeausbildung mit 54.400 neuen Auszubildenden ist sogar die beliebteste Form der Ausbildung überhaupt. Und was sagen Sie dazu? Was sagt diese Zahl aus? Und was sagt es über die Attraktivität und die Zukunft des Pflegeberufs aus?
Also ich glaube, wir hatten das Attraktivitätsproblem, das immer so kolportiert wurde, bevor wir die generalistische Pflegeausbildung gemacht haben, war aus unserer Sicht ja davor schon nicht schlecht. Also beim alten Altenpflegeberuf haben wir auch gute Zahlen gehabt und gute Ausbildungsniveaus gehabt. Was man, denke ich, zur Wahrheit dazu sagen muss bei den Zahlen, mir wird immer zu viel mit den Ausbildungszahlen, wer hat zum Stichtag einen Ausbildungsvertrag hantiert. Und was zu wenig dazu kommt, ist, was ja das Statistische Bundesamt auch auswertet, wie viele haben die Ausbildung tatsächlich abgeschlossen. Und da ist ja jetzt ein schönes Beispiel auch der Jahrgang 2020. War ja der erste Jahrgang, der in der neuen Pflegeausbildung gelaufen ist, in voller Länge. Und der hat ja jetzt dann 23 logischerweise abgeschlossen. Und da muss man sagen, da haben 53.600 angefangen, was ja auch schon damals ein guter Wert war. Und man sieht, das ist ja irgendwie auch im Niveau einigermaßen gleich geblieben. Das ist auch den Einrichtungen zu verdanken in ihrem Engagement. Was abgeschlossen haben, 33.100. Das heißt, das sind fast 40%, die wir über den Weg verloren haben. Und was man da einfach sagen muss, die Attraktivität ist nicht das Entscheidende, sondern die Entscheidende ist es eine passgenaue Ausbildung, die dann auch dazu führt, dass uns die Fachkräfte am Ende des Tages vor Ort zur Verfügung stehen. Und da haben wir einen hohen Schwund. Jetzt haben wir aktuell Zahlen aus 23 aus NRW, da haben 46% abgebrochen im Land NRW, die Ausbildung. Dann muss man halt auch nochmal innehalten und sagen, ist man dann da auf dem richtigen Weg, wenn man offensichtlich Anforderungen stellt, die für viele derer, die sich sozial engagieren wollen im so einem Beruf, offensichtlich zu viel sind. Aus welchen Gründen auch immer. Und das ist, finde ich, das Thema, das man nicht mit Attraktivitätsdebatten einfach überdecken darf und sagen, ja, wieso, haben doch genug angefangen? Und eins muss man auch noch sagen, die 54.000, wenn man die Demografielücke sieht, reichen halt bei weitem nicht. Und auch die Akquise aus dem Ausland reicht bei weitem nicht. In keinem Modell. Und deshalb muss man sich eben mit dem Mangel und der Lücke auseinandersetzen und darf nicht sagen, naja, wir tun weiter alles. Ich will da nicht aufgeben. Verstehen Sie mich da nicht falsch. Nur wir müssen mit der Pflegelücke umgehen lernen und die Frage beantworten, was heißt das mit einer Pflegeversicherung, der praktisch USP ist, jeder kriegt überall Versorgung. Was heißt das denn da? Die Frage ist zu beantworten.
Ja, ich würde mal eine Frage zu den Abbrecherinnen stellen wollen. Was ist denn Ihre Ansicht? Sie vertreten ja 1800 Unternehmen und Sie haben ja auch eine eigene Altenpflegeschule, die jährlich 1000 Pflegefachkräfte ausbildet. Was wäre da eine Idee? Was muss konkret verändert werden? Sie hatten ja Hindernisse angesprochen, die quasi ursprünglich engagierte Menschen dann zum Abbruch irgendwie bringt, weil es ist ja schon eine, sagen wir mal, sehr besorgniserregend hohe Abbrecherinnenzahl.
Ja, also ich glaube, wir haben schon bei der Einführung der Generalistik darauf hingewiesen, dass das eigentlich für uns kein passender Weg ist, weil das in den ganzen Stationen, die abzudecken sind, eine sehr herausfordernde Geschichte ist, weil bis hin zur Kinderkrankenpflege irgendwie alles abgedeckt werden muss. Und es gibt ja jetzt auch schon erste Stimmen, die sagen, wir wollen zurück zur Altenpflegeausbildung. Ja, direkt die Rolle rückwärts, ob das überhaupt gesetzlich und strukturell in der Infrastruktur geht, da mache ich jetzt mal ein Fragezeichen dran. Was aber sicherlich zu hinterfragen wäre, ist, ob man viel spezialisierte Säulen in dieser Generalistik zulässt in Zukunft. Also, dass man was am Curriculum ändert, dass diejenigen, die sagen, mein Herz schlägt für Dauerpflege in der Altenpflege, dass die sich auch im Schwerpunkt da komplett wiederfinden und nicht ihr Zwangsteil im Krankenhaus machen müssen oder ihr Zwangsteil in der Kinderkrankenpflege machen müssen, wo die sagen, ja, und wir haben auch die Erfahrung gemacht, bei Umschülern ist das insbesondere sehr unbeliebt, weil die sagen, ich bin jetzt Mitte 50 oder Anfang 50, ich will in die Altenpflege, wieso soll ich diesen ganzen Zirkus mit ablaufen? Das will ich gar nicht. Und dafür haben wir überhaupt keine Modelle, die das zulassen. So. Und deswegen, glaube ich, müssen wir da auch wieder ein bisschen aus dem strengen Regulierungskonzept 3 Schritte zurücktreten und mal sagen, was sagen uns diese Quoten und was können wir da tun? Und wir sollten nicht gleich wieder in diese Debatte verfallen. Ja, dann haben wir dann Qualitätsverlust in der Ausbildung. Das ist ja dann immer die nächste Debatte, die sofort losgeht. Das sehe ich nicht so, sondern man kann da durchaus mal drauf zugehen und sagen, wir können uns eigentlich keinen einzigen Abbrecher leisten, weil wir jeden an der Basis brauchen.
Definitiv. Also das ist insgesamt ja bei der demografischen Entwicklung ein sehr spannendes und wichtiges Thema. Und es geht ja auch darum, dass die jüngeren Menschen eine veränderte Anforderung an Beruf insgesamt stellen, Work-Life-Balance etc. Es gibt ja, oder auch sie möchten, dass ihre Arbeitsplätze digitaler ausgestaltet sind etc. Da gibt es ja viele Punkte, die man da weiter erwähnen sollte und müsste. Sehen Sie da in dieser Legislatur noch einen Ansatz, dass da noch was kommt, was da unterstützen könnte? Weil es ist ja bei der Generalistik immer drin gewesen, dass die evaluiert werden soll und dass die quasi auch geprüft und gegebenenfalls nachgesteuert und nachgebessert werden solle.
Also ich hoffe, dass Sie in der Legislatur, glaube ich, da nicht mehr dran. Also das ist das Thema, das am fernsten liegt momentan. Es ist ja schon, frage ich sehr bewusst, so werden das Thema ja Konzept zur Finanzierung. Das war ja noch nicht lange, da hat Lauterbach gesagt, es ist kein Geld, wir machen in dieser Legislatur gar nichts mehr und dann wurde die Kritik so groß und dann kommt jetzt halt doch ein Konzept und das ist ja bewusst, glaube ich, auch nur ein Konzept, weil auch die Umsetzung dieses Konzepts ja in dieser Legislatur, egal wie das Konzept dann aussehen mag, ja auch nicht mehr realistisch ist. Und das ist ja das Problem, das jetzt auch in der Branche hängt, dass man eigentlich schon an der Basis, jetzt was auch die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen und auch die Leistungsrahmenbedingungen angeht, jetzt sich darauf einstellen muss, dass das alles eine Sache wird, die eben mit der neuen Regierung überhaupt erst substanziell angegangen wird. Und angesichts der Dringlichkeit dieser ganzen Themen ist es halt keine gute Entwicklung.
Kommen wir nochmal zu dem Konzept, das da in Arbeit sich befinden soll. Und da hatten die Verbände, auch Ihr Verband, ja unter anderem vorgeschlagen, es wäre vielleicht gut, über eine ergänzende kapitalgedeckte Vorsorge nachzudenken. Halten Sie diesen Ansatzpunkt für realistisch und auch für sozial gerecht? Und welche Vor- und Nachteile sehen Sie bei so einer zweiten Säule der Finanzierung der Pflegeversicherung?
Also ich werde für uns da nochmal ganz klar sagen, also wir sehen da jetzt nicht das einzig Seligmachende, das vielleicht mal dazu gesagt, in dieser kapitalgedeckten Säule. Was, glaube ich, klar sein wird, ist, was ganz spannend ist, der wirtschaftliche Beirat des Bundeswirtschaftsministeriums hat mal in einer Expertise gesagt, sie wären auch für eine private Pflichtversicherung als zusätzliche Säule. Was, glaube ich, die Herausforderung dabei ist, wenn man sowas gedanklich macht, wir brauchen eine zusätzliche Finanzierungssäule oder zusätzliche Finanzierungsquellen. Und da müssen wir überlegen, woher kann das kommen? Und da gibt es nicht eine, vielleicht auch mehrere Lösungen, die zusammenwirken. So, das, was halt bei der privaten Vorsorge, glaube ich, wesentlich wäre, und das wird ein ganz heikler Punkt werden, ist, dass es dafür auch einen Anreiz für denjenigen geben muss, der zusätzlich privat vorsorgt. Das ist im Moment noch gar nicht diskutiert. Also daran ist meiner Ansicht nach auch der Pflegebeirat damals gescheitert. Nicht nur an der Höhe, sondern auch an der Frage, wieso überhaupt? Und dieses Wieso überhaupt muss ich beantworten. Und das kriege ich nur hin, indem ich sage, einer, der privat vorsorgt, entlastet nicht nur die Sozialsysteme im Kollektiv, sondern hat auch individuell was davon. Und den Mut muss ich haben, wenn ich dann in die Richtung private Vorsorge denke, das auch nicht nur auszusprechen, sondern auch umzusetzen. Das haben wir im Krankenhausbereich ganz natürlich, wenn Sie eine Zusatzversicherung abschließen, selbst als gesetzliche Versicherte, dann haben Sie halt das und das mehr. So, dann muss man darüber nachdenken. Ich erlebe das aber sehr ideologisch, dann sind wir in der Klassenpflege, das dürfen wir nicht. Das ist alles ganz fürchterlich, wenn man sowas denkt. Ich finde, man darf sowas erstmal denken. Man kann dafür oder dagegen sein, aber man darf es erstmal denken und sollte es auch diskutieren. Und daran auch nochmal daran zu überlegen, die gegenläufige, gibt auch andere Ideen dazu, aber eine kapitalgedeckte Vorsorge wäre was trägt. Man müsste dann, weil sie sozial gerecht angesprochen hat, natürlich eine Regelung finden für die jetzt schon älter sind. Also man müsste ein Übergangsszenario finden. Das ist natürlich nur für, die PKV hat ja da einen Vorschlag gemacht, das gilt natürlich für Junge nur so richtig attraktiv mit kleinen Beiträgen. Je älter sie werden, das ist immer so in der Versicherungsleben, desto schwieriger wird die Sache natürlich. Da muss es ein Übergangsszenario geben. Nichtsdestotrotz finde ich, dass es diskutabel ist.
Sie hatten schon angesprochen, es gibt Alternativen. Genau im Kontrast dazu sagt eine aktuelle Umfrage, dass eine große Mehrheit der Bundesbürgerinnen eine Zusammenlegung von privater und gesetzlicher Pflegeversicherung wünschenswert empfindet. Was halten Sie da davon? Und also es gibt ja zum Beispiel auch in der Krankenversicherung die Grundgedanken, dass man eine Bürgerversicherung für alle als Basis macht und dass man dann die privaten Unternehmen, dass die dann eben Zusatzangebote machen, wie es ja in anderen europäischen Ländern durchaus der Fall ist.
Natürlich ist es eine berechtigte Frage einer Bürgerversicherung, die war ja auch schon immer im Rede, die ist ja auch sinnigerweise, weil sich das sehr, sehr parallel entwickelt, ja immer wieder Thema im Rentenbereich, dass man dann sagt, okay, also jeder zahlt in die Rentenkasse ein und lassen das mit privat. Ich finde, es zur Ehrlichkeit würde gehören, dann auch nochmal aufzufädeln, was bringt uns das tatsächlich in den Finanzen? Da bin ich jetzt nicht firm genug, das zu sagen, also gibt es jetzt wirklich die Entlastung in die Systeme, weil es sind ja auch wieder mehr Leute, die dann auch Leistungen abfragen aus dem Bereich. Also das fände ich natürlich was man auch diskutieren darf und diskutieren kann und dann eben in eine Zusatzkonstellation zu denken. Dafür fehlen mir aber so die Modellrechnungen noch oder meine Kenntnis zumindest habe ich dazu nicht, dass man dann sagt, okay, ist das jetzt auch wirklich das, was uns entlastet am Ende des Tages und oder die Systeme tragfähiger macht am Ende des Tages. Und ich finde, das muss erstmal nachgewiesen werden, bevor man diese Strukturen, die sich ja auch ein Stück weit bewährt haben, einreißt. Und das, glaube ich, steht noch aus.
Ja, also das Grundproblem ist ja, wenn man diesen Weg ginge, der Zusammenlegung, dass da vielleicht dann ähnlich wie in der Krankenversicherung, der GKV, dass dann die Politik manchmal motiviert ist, dort dann Dinge kostenseitig abzubilden, die eigentlich mit dem Versicherungsgedanken wiederum nicht vereinbar sind.
Es ist auch völlig unterrepräsentiert, gut, dass Sie sagen, völlig unterrepräsentiert auch in der öffentlichen Debatte, ist natürlich auch das ganze Thema von versicherungsfremden Leistungen. Und wenn Sie sich allein mal anschauen, auch die Kassen haben ja da schon hingewiesen, dann die Rentenbeiträge für pflegende Angehörige, vor allem, was ja mächtig reingeschlagen hat, dass wir als Leistungserbringer haben da sehr davon profitiert. Aber wenn ich es jetzt versicherungs- oder gesellschaftlich nehme, ist, dass alle Corona-Hilfen und alle Corona-Lasten ja rein auf den Schultern der Pflegeversicherung. Das ist halt immer der erste Griff und erste Kniff, das so zu machen. Ist natürlich dann auch effizient in der Umsetzung, macht es aber für die Kassen natürlich nicht unbedingt einfacher, weil dann sitzen die auf der leeren Kasse und müssen überlegen, wie sie dann da weitermachen. Also da auch mal wirklich in eine gesellschaftliche Finanzierung zu kommen, wenn es auch gesellschaftliche Anforderungen sind. Das wäre schon auch wesentlich, wenn man dieses Thema entlasten will.
Auf jeden Fall. Also das ist ein Thema, das sich aber durch die Politik der letzten Jahrzehnte zieht und das wahrscheinlich vielleicht mal einer grundsätzlichen Lösung vielleicht zugeführt werden müsste. Es gibt ja auch im Infrastrukturbereich, jetzt im ganz anderen Bereich, gibt es ja Gedanken, dass vielleicht man solche Zukunftssysteme auch etwas langfristiger als in Legislaturperioden abbildbar aufstellen sollte. Und da muss man sicher irgendwann nochmal nachdenken. Ich komme nochmal zu einer Initiative, die Sie vor 5 Jahren gemeinsam mit der Redaktion der Zeitschrift Altenheim als Verband auf den Weg gebracht haben. Das hieß Initiative Erfolgsfaktor Mittelstand. Das war ja dann quasi 2 Jahre vor der damaligen Bundestagswahl, die zur jetzigen Ampelregierung führte. Und Sie haben dort geschrieben, mittelständische Pflegeeinrichtungen sind das Rückgrat der Pflege. Ohne sie läge die pflegerische Versorgung in Deutschland am Boden. Doch immer mehr kleine, inhabergeführte Unternehmen geben auf. Inzwischen, wie gesagt, das war vor 5 Jahren. Meine Frage, wie hat sich die Situation bis heute entwickelt und planen Sie eine Wiederauflage dieser Initiative vor der kommenden Bundestagswahl?
Also wir werden auf jeden Fall vor der neuen Bundestagswahl jetzt vielleicht nicht in gleicher Form, aber wir werden diese Mittelstandsthemen wieder massiv forcieren. Die Situation der Einrichtungen ist eigentlich prekärer geworden. Also es ist eigentlich einfach nur schlimmer geworden, weil wir natürlich in dem Zeitraum auch die ganzen Auswirkungen jetzt von Corona plus auch der Situation rund um die Tarifpflicht und der Finanzierungsproblematiken daraus jetzt da rausgerollt sind. Wir haben auch in der Pressemitteilung mal mitgeteilt, dass wir erstmals in unserer, Sie haben es angesprochen, 30-jährigen Geschichte 50 Mitglieder im letzten Jahr durch Insolvenz verloren haben. Das sind Effekte, die man nicht abtun kann mit, naja, die haben halt irgendwie betriebswirtschaftlich was falsch gemacht, sondern das sind Entwicklungen, die man wahrnehmen muss und die auch wirklich sehr, sehr ernst zu nehmen sind. Und das ist was uns natürlich sehr stark umtreibt. Und wir sind ein Verband mit ganz vielen kleinen und mittelständischen Unternehmen, die auch Inhaber geführt sind. Und die kämpfen zunehmend und sind auch, der Frust steigt massiv. Auch was die Übergabe in die nächste Generation angeht. Die Bürokratielasten sind zu hoch, die Finanzierungsrisiken auch zu hoch und das Personalproblem bleibt auch. Das heißt, das ist eine ganz schwierige Gemengelage, in die sowieso sind. Und eigentlich brauchen wir jetzt auch Initiative im Gesetz, die auch mal nicht den Versicherten in Blick nimmt, sondern tatsächlich die Unternehmen und deren Stabilisierung in den Blick nimmt. Und nicht eben die Frage, wie können wir in der Leistung noch schneller, höher, weiter. Weil dieses schneller, höher, weiter funktioniert zumindest momentan einfach nicht mehr.
Es wird ja in der gesamten Versicherungslandschaft gesprochen oder in der Versorgungslandschaft gesprochen, dass man das Silo-Denken aufbrechen müsste. Also sprich stationäre Versorgung, niedergelassene medizinische Versorgung und dann kommt ja auch noch immer die Pflegeeinrichtung etc. dazu. Sind Sie der Ansicht, dass da vielleicht auch ein ganzheitlicher Ansatz von all diesen Systemen notwendig wäre? Und meine Frage noch, es wird viel über Digitalisierung gesprochen. Wo sehen Sie da einen Punkt, den Sie gerne erfüllt hätten? Was müsste da angegangen werden, was also die Silo-Gedanken und auch die Digitalisierung angeht?
Ja, also den Silo-Gedanken habe ich, glaube ich, versucht schon vorhin ein bisschen anzutippen, weil zum Silo gehört ja auch, wie gesagt, dieses sehr Fokussierte auf den Ort der Leistung und auf die Institutionalisierung. Und daran binden ja 2/3 aller Vorgaben, aller Bürokratieaufwände an. Und da, glaube ich, sollte man locker lassen und vor allem aus dem Mantra rauskommen, das öffnet Missbrauch Tür und Tor. Das ist ja immer sofort der Reflex, den allen, wenn wir irgendwie regulatorisch ein bisschen loslassen, dann wird es ganz fürchterlich. So, und das ist ja nicht zwingend so. Und das glaube ich auch nicht, dass es so sein wird, sondern das Silo würde aufgebrochen, wenn wir wirklich sagen würden, pass auf, wir definieren Leistung, Preis und Qualität, in der das erbracht werden muss, das Setting, in dem das passiert, der Personalmix, in dem das passiert, wie das erbracht wird, das ist in der Hoheit des Anbieters, weil er ja letztlich auch dafür haftet. Tut er ja sowieso. Also ich kann zwar regulatorisch eingreifen, aber wenn es zu Missständen kommt, haftet er ohnehin. Insofern, glaube ich, muss man ein bisschen Mut beweisen da und hingehen und sagen, ja, wir müssen da einfach nochmal den Schritt weitergehen. Ja, und dieses ganze Digitalisierungsthema ist natürlich sehr stark verbunden mit TI momentan, also mit der Telematik-Infrastruktur. Das kommt so ein bisschen stockend irgendwie ins Laufen. Es war ja auch immer nicht ganz klar, wie das in der Pflege überhaupt vernünftig funktionieren kann. Jetzt geht's los, jetzt versuchen wir da auch mitzumachen und das auch aufzustellen. Kernbereiche sind natürlich auch der Datenaustausch mit den Kassen, auch wirklich so Verordnungen, Rezepte und all das wirklich flüssig zu organisieren. Also, so weit sind wir ja noch nicht, aber das wird einen hohen Beitrag leisten zur Entbürokratisierung, auch dann vor Ort, insbesondere im ambulanten Bereich und letztlich auch irgendwie technikoffener zu werden. Was in der Versorgung stationär auch stattfindet, wäre sicherlich wünschenswert. Natürlich haben wir immer das Problem, das ist auch so eine Innovationsbremse, dass wir natürlich logischerweise als Verband und Einrichtung immer erst die Refinanzierungsfrage stellen müssen. Wir können nicht vorwärts investieren und vorwärts denken gut, weil es immer nur in Modellprojekten geht oder sonst wie oder irgendwie auf die eigene Tasche. Und auf die eigene Tasche geht halt momentan auch schlecht, weil die wirtschaftlichen Ressourcen, die da drin stecken, einfach nicht genügend da sind, um jetzt auch aus eigener Kraft zu sagen, komm, ich lasse mich jetzt nicht aufhalten, ich mache das.
Ja, vielen Dank. Wenn ich Ihnen jetzt zum Abschluss einen Wunsch gewähren würde, welchen würden Sie formulieren wollen?
Also mein Wunsch wäre wirklich eine breite gesellschaftliche und fachliche Diskussion über die Zukunft der Pflege und der Pflegeversicherung in Deutschland anzustoßen. Nicht im kleinen Kämmerlein, nicht unter ein paar Verbänden oder ein paar Experten, sondern wirklich der Vorstand von GKV Kiefer hatte mal so eine Art Enquete-Kommission vorgeschlagen. Ich bin da im Format nicht festgeklopft, aber ich glaube, es ist an der Zeit, so wie wir sie auch früher mit Expertenstandards gemacht haben. Also ein Gremium und ein Podium zu schaffen, eine Plattform zu schaffen, wo man auch so einen Ideenwettbewerb machen kann, ohne gleich in die Ecke gestellt zu werden und zu sagen, was ist denn aus dem Punkt derer, die sich damit beruflich befassen und auch anderweitig befassen, wissenschaftlich befassen, ja, an Ideen da, wie man es machen kann. Und von diesem Inselstudiendenken weg, sondern einfach mal wirklich in Workshop gehen und sagen, wir müssen anders dran gehen.
Ja, das ist, glaube ich, ein gutes Schlusswort. Das gilt ja für alles, was im Bereich Gesundheit und Pflege im Prinzip ansteht. Die Analysen gibt es schon lange. Das war ja auch ein Kommentar vom TK-Chef Jens Baas. Der sagte ja auch, hier im Bereich der Pflegekonzepte, das sei, was die Regierung da aufgeschrieben hat, alles schon bekannt. Es muss endlich mal das Handeln folgen. Und Herr Knieling, ich danke Ihnen sehr für das Gespräch. Wünsche Ihnen und Ihrem Verband alles Gute.
Ihnen auch alles Gute und vielen Dank.
Wir hoffen, dass Ihnen diese Ausgabe von Einblick nachgefragt gefallen hat. Bitte schicken Sie uns gerne Anregungen und Fragen an gesundheitsmanagement@berlin-chemie.de. Sie finden unsere Kontaktdaten auch in den Shownotes.
Wir empfehlen Ihnen für den schnellen Überblick der Trends im Gesundheitswesen unseren wöchentlichen Einblick-Podcast sowie unseren Einblick-Newsletter. Alles im Netz unter einblick-newsletter.de.